Also ich erkläre, warum ich mich für biblische Seelsorge interessiere. Jede Zeit der Kirchengeschichte hat seine besondere Herausforderung. Über die ersten Jahrhunderte in der Kirchengeschichte hat man hin und her diskutiert und debattiert, wie Gott zu verstehen sei. War Jesus wirklich Gott und war er dann wirklich Mensch? Und was macht man mit diesem Heiligen Geist? Gehört er zu Gott oder ist das nur ein Einfluss oder eine Kraft? 400 Jahre lang hat die Gemeinde das diskutiert. In der Reformation war die Frage eine ganz andere. Wie stehe ich gerecht vor Gott? Und irgendwo in meiner theologischen Ausbildung habe ich angefangen, mir die Frage zu stellen, was ist die Irrlehre von heute? Und bin Gott sei Dank durch gute Lehrer und gute Inputs dann von meinen Lehrern auf die Antwort gekommen, dass die Irrlehre von heute in dem ganzen Menschenbild ist. Überrascht nicht, Humanismus ist die große Kraft, die uns in dem Sinn entgegenwirkt. Und mit dem Humanismus kommt natürlich dann auch ein ganz, ganz anderes Verständnis vom Mensch, von den menschlichen Problemen, von dem Ziel, was ein gesunder Mensch sei und. Und da ist die biblische Seelsorge unsere Antwort heute. Und darum habe ich mich angefangen dann zu interessieren. Ich habe das Thema eigentlich in der Ausbildung am Anfang eher gemieden, weil ich dachte, ach, so, das ist, wo man am allernächsten zum Abgrund kommt. Das ist in dieser Auseinandersetzung zwischen Psychologie und Theologie und so. Ach, das will ich nicht. Und ich dachte, ja, vielleicht, wenn der Herr wieder zurückkommt, dann muss ich die Kurse nicht belegen. Aber am Ende meine Ausbildung, dann habe ich es doch gewagt. Beziehungsweise ich musste dann endlich die Kurse nehmen. Und Gott sei Dank war ich in eine Bibelschule, wo biblische Seelsorge unterrichtet wurde, und auf einmal dann gingen mir Welten auf. Und davon vorher die Kurse gemieden, habe ich dann umgeschwenkt und alle möglichen Kurse belegt und mein ganzes Doktorstudium dann so gebogen, wie ich sein konnte, in Richtung Seelsorge. Also ich bin Neutestamentler, aber wenn man meine Doktorarbeit lesen würde, dann würde man sagen, ja, aber er tickt wie ein Seelsorger. Und so ist es auch. Okay, gut. Das Thema seht ihr vor euch. Augenlust, Fleischeslust und der Umgang mit Versuchungen. In unserem Konferenzprospekt steht, wir sind heute sehr schlimmen Versuchungen ausgesetzt. Vielleicht schlimmer als jede Generation zuvor. Und die erste Frage, die wir stellen müssen, ist, ob das wirklich ein Problem ist. Jesus wurde nämlich auch versucht. Die Versuchung an sich ist natürlich nicht das Problem. Wenn wir alle heute von Satan höchstpersönlich versucht wären, die Credit Suisse zu überfallen und Geiseln zu nehmen, wäre das wohl für die meisten von uns unproblematisch. Es gäbe nämlich keine Antwort in unserem Herzen, dass wir es schön finden würden, die Credit Suisse zu überfallen und Geiseln zu nehmen. Also eigentlich das Problem im Umgang mit Versuchungen ist nicht die Versuchung, sondern die Antwort in unser Herz auf die Versuchung. Die Tatsache, dass wir die Sünde, wozu wir versucht werden, attraktiv und anziehend und reizvoll finden. Das ist das Problem. Oder man könnte das so formulieren, das in Wahrheit Ekelhafte, wird durch die Art, wie es präsentiert wird, und natürlich durch die Art, wie wir das aufnehmen, schmackhaft gemacht. Wir glauben der Lüge dahinter. Und darum ist es wichtig, demütig und realistisch mit Versuchungen umzugehen. Homosexuell oder heterosexuell. Sünde ist nicht erst in der Tat zu finden, sondern schon in dem Reiz, in der Begierde, in der Lust nach etwas, das Gott uns nicht gegeben hat. Und darum ist es passend und wichtig, Buße zu tun und um Vergebung zu bitten, wenn wir etwas Gott Verunehrendes, Krankhaftes, Selbstsüchtiges doch als anziehend und attraktiv finden, statt ekelhaft. Treffend gesehen und wahrgenommen, sollte jede sexuelle Sünde genau die Reaktion hervorrufen, die wir bei der Credit Suisse Überfall hätten. Nö, kommt gar nicht in Frage, wieso denn? Aber leider ist das nicht so, wir finden das doch reizvoll und interessant. Augenlust, Fleischeslust, Umgang mit Versuchung ist natürlich ein großes Thema, also man könnte die ganze Konferenz über dieses Thema machen und drum muss ich ganz kurz jetzt ein sehr großes Thema streifen, das dieses Referat nicht anspricht, nämlich der Umgang mit Medien. Das ist sehr relevant zu unserem Thema. Die Bilder und Botschaften einer zerstörerischen und suchtlosen Sexualität bombardieren uns, so steht es Konferenzprospekt. Und sie kommen vor allem durch die Medien zu uns. Plakate, Radio, Zeitschriften, Filme, Fernseher und vor allem das Internet. Und das meiste davon, also die Ausnahme sind die Plakate, müssen wir nicht lesen oder uns anhören oder anschauen. Und wir müssen uns entscheiden, wie viel wir auf diese Medien einlassen. Ich möchte euch drei Gründe geben, die aus unserer Familienleben kommen, warum wir eher kreativ oder restriktiv, je nachdem wie man das sehen will, als freizügig unser Umgang mit Medien gestaltet haben. Wir leben seit unserer Hochzeit, eigentlich seit vorher, ohne Fernseher. Mit DVDs kann man besser vorher prüfen, was wirklich gezeigt wird und besser planen, ob der Film oder die Sendung aufbauen wird. Über die Jahre haben wir eine recht gute DVD-Bibliothek uns angeschafft und wir schauen viele Sendungen gerne mit unseren Kindern. Fast alle davon sind älter. Da die Hemmunglosigkeit im Blick auf Sexualität extrem zugenommen hat. Immer wieder probieren wir es mit modernen Sendungen oder Filmen. Sie sehen vielversprechend aus. Da ist nichts im Internet, wo man meint, das wäre so schlimm. Aber beim Reinschauen stellen wir fest, dass es oft fast unterschwellig oder oft unterschwellig sich fast nur um Sex dreht. Einen zügellosen und zerstörerischen Sex, der aber als attraktiv und gewinnbringend vorgegaukelt wird. Und daher läuft der Fernseher bei uns, außer bei Wissenschaftssendungen, oft schwarz-weiß. Aber das macht nichts. Hauptsache, es tut einem gut im wahrsten Sinne. Also der erste Grund, warum wir zurückhaltend sind, ist, dass wir überzeugt sind, die Sendungen beeinflussen uns. Paulus sagt in Epheser 5, es ist schändlich, nur davon zu reden, was sie heimlich tun. Das illustriert so ein bisschen die Zurückhaltung der Bibel. Bei aller Offenheit im Blick auf das Thema Sexualität gibt die Bibel nicht pikante oder voyeuristische Details. Davon ist schändlich nur zu reden, sagt sie. Aber in vielen modernen Sendungen wird nicht nur davon gesprochen, sondern zum Teil gezeigt und sogar dann als normal oder gar attraktiv präsentiert. Die Wirkung ist, auch wenn man nicht gerade die Weltanschauung hundertprozentig übernimmt oder selbst die Sünden tut, die in den Sendungen vorkommt, dass man diese Entrüstung und Schock verliert, der aber für eine biblische Reaktion gesund und nötig ist. Das stellen wir leider bei manchen von unseren Kindern fest. Zum Teil stoßen uns Handlungen oder Gespräche ab, die auf dem Bildschirm präsentiert werden, die sie sagen, ja, das ist normal. Sagen, nein, das ist nicht normal, das müsste uns schocken. Und das wollen wir nicht fördern, dass das in dem Sinn als üblich oder stubentauglich oder normal angesehen wird. Der Schock soll möglichst bleiben, auch wenn das in unserer Gesellschaft fast unmöglich ist. Der zweite Grund, warum wir eher zurückhaltend sind, ist, dass die Schrift uns ausdrücklich warnt, im Blick auf die Macht der Sünde demütig und realistisch zu sein. Wer meint, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und darum wollen wir realistisch bleiben, dass diese Dinge uns doch prägen und beeinflussen. Und der letzte Grund ist, dass es hier wie wir später darauf eingehen werden, nicht um etwas Verbotenes oder Erlaubtes geht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nicht, ist diese Sendung verboten oder ist diese Sendung erlaubt, sondern es geht um die Frage der Ehre Gottes. Wir wollen das mit Sendungen und Filmen erreichen, was wir auch mit Büchern und mit Familienandacht erreichen wollen, dass alle aufgebaut werden. Manches, das erlaubt wäre, baut nicht auf. Wir wollen darum nicht fragen, ist es verboten, sondern dient es, fördert es, verherrlicht es unseren Herrn, bringt es uns weiter, schweißt es uns zusammen, gibt es gute Gedanken und Gespräche nachher. Gut, soweit beim Streifen jetzt dieses sehr wichtigen Themas. Mögen die kurzen Gedanken euch dienen. Jetzt zum eigentlichen Thema, Umgang mit Versuchungen. Was natürlich auch, vielleicht vor allem, der Umgang mit sexueller Sünde einschließt. Und wir werden viel, viel mehr auf den Umgang mit aktuellen Versuchungen umgehen als mit sexueller Sünde in der Vergangenheit. Aber der geistliche Kampf beim Umgang mit Versuchung ist gleich, ob man die Sünde schon wieder gerade gemacht hat oder ob es 20 Jahre zurückliegt und mich immer noch plagt. Und ich möchte euch zwei Punkte für den Kampf geben. Das sind meine zwei Punkte für dieses Referat. Ich denke, ihr könnt sie euch merken. Tief und breit. Tief und breit. Unser Kampf oder unsere Arbeit geht tief bis zur Wurzel und breit. Wir kämpfen mit vielen Waffen. Also, unsere Verständnis des Kampfes wird etwas einfacher, wenn wir eine Illustration haben, und darum möchte ich euch von Hans erzählen. Hans kämpft seit Jahren mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Seine Kämpfe fingen im Teenie-Alter an und waren in den nächsten Jahren manchmal sehr intensiv, manchmal weniger so. Manchmal hat er gute Wochen oder Monate gehabt und dann fiel er immer wieder zurück. Als er seine Frau kennengelernt hat, waren die Kämpfe in ihrer Verlobung besonders schlimm. In dieser Zeit ist er immer wieder gefallen, versprach sich aber, dass die Kämpfe sicher mit der Hochzeit aufhören würden. Kurz nach der Hochzeit schien alles auch so zu sein, obwohl die eheliche Sexualität nicht unbedingt in allen Punkten das war, was Hans sich erträumt hat. Aber nach einer kurzen Zeit verheiratet sein, fingen die Kämpfe von neuem an und zu Hanses Überraschung zum Teil sogar schlimmer als zu ledigen Zeiten. Wie sieht das praktisch aus? Also er fällt öfters donnerstags oder freitagnachts. Donnerstag war früher der Abend, den er meistens mit seiner Frau verbracht hat. Aber sie hat wieder angefangen zu arbeiten, hat Donnerstag seine Weiterbildung und kommt spät nach Hause. Auch an diesem Abend ist eine Sendung, die er, wenn die Kinder im Bett sind, früher gerne mit seiner Frau gesehen hat. In dieser Sendung ist Sex ein zentrales Thema. Die Frauen darin springen nur auf einen Wink hin, mit jedem gierig ins Bett, und Hanses Erwartungen werden dadurch hochgepeitscht. Seine Frau verhält sich nämlich nicht so. Was nachher, besonders wenn sie jetzt nicht mitschaut, zu Spannungen führt. Oft droht einen Streit, worauf Hans sich meistens zurückzieht. Er will unbedingt keinen Ärger mit ihr haben. Freitag läuft das Muster etwas anders. Hans hat nach der strengen Woche Lust nach etwas Neuem, nach was er Entspannung nennt. Am liebsten Filme oder Sport bis spät und nachher kurze Zeit mit seiner Frau. Ihre Filme und Abendwünsche sind ganz anders und das sorgt auch für Spannung und Enttäuschung. Und wie ihr spüren könnt, ich setze voraus, dass wenn jemand kommt und sagt, er kämpft mit Pornografie, wir unbedingt Fragen stellen, wo, wann, wie lange, nach welchem Ereignis und so weiter. Also wir wollen die innere und äußere Umstände besser verstehen. Was an diesem Abend besonders ist, das gibt uns nämlich Hinweise darauf, was bei ihm wirklich das Problem sei. Nun, um effektiv zu kämpfen, müssen wir die Tiefe Frage zunächst stellen. Was treibt Hanses sexuelle Sünde? In seinem Fall Pornografie und Selbstbefriedigung. Aber das Problem könnte auch ganz anders aussehen. Was treibt das? Um die wichtigen Faktoren zu entdecken, wollen wir mit Fragen hier graben. Nicht nur, wann er fällt, nach welchen Ereignissen, vor welchen Ereignissen, sondern auch, was er dabei denkt oder wie er sich fühlt. Welche Früchte weisen auf das Wesen des Baumes? Und die biblische Denk- und Sichtweise, die hier wesentlich ist, sieht man an einer Vielzahl Bibelstellen. Habe ich entschieden, Lukas 6 zu nehmen und Hanses Lebensbaum zu malen. Die schlechten Früchte, die uns interessieren und der Grund, warum er Hilfe sucht, sind Pornografie und Selbstbefriedigung. Aber das sind nur Früchte. Uns interessiert vor allem, was dahinter liegt, was in seinem Herzen diese Früchte produziert. Das, was aus dem Herz kommt, sagt Jesus, bringt diese Früchte hervor. So, ich mal hier ein Herz, so am unten am Baum, an den Wurzeln. Das, was im Herzen vorkommt, produziert die Früchte. Dieses Bild des Menschen und seines Verhaltens erscheint überall in der Bibel. Die Früchte kommen aus dem Wurzel, entsprechen dem Baum oder, wie Jesus in Lukas 6 sagt, wes des Herz voll ist, geht der Mund über oder eben geht das Verhalten über. Oder andere Stellen, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Oder in dem Bild von den zwei Häusern, ob das Fundament aus Stein oder aus Sand besteht, sind zwei andere Orten von dem Herzen oder von dem Wurzel oder von dem Fundament zu reden. Überall lehrt die Bibel, das, was man tut, kommt aus dem Herzen. Jakobus 4 formuliert das so, aus den Begierden. Oder Hesekiel 14, aus den Götzen im Herzen. Aus der Ort, wie wir die Schöpfung statt den Schöpfer verehren. Aus dem Herzen kommen die Früchte und in Hanses Leben ist die Frucht der Pornografie und der Selbstbefriedigung. Das ist natürlich ein Problem. Aber Gott lehrt uns durch die ganze Bibel, dass das Problem im Herzen viel ernster ist und viel tiefer liegt. Wenn wir Hans helfen wollen, wenn wir ihn verstehen wollen, müssen wir begreifen, sein eigentliches Problem ist nicht die Pornografie, sondern das, was sie treibt und verursacht. Und vielleicht könnte uns hier so ein Sinnbild aus der Medizin helfen. Pornografie ist wie Schmerzen im Bauchgegend. Das ist ein Problem. Aber was verursacht Schmerzen im Bauch? Woher kommen sie? Man könnte eben im übertragenen Sinne fragen, woher kommt das Problem mit der Pornografie? Was könnte Bauchschmerzen verursachen? Vielleicht etwas, das man gegessen hat. Oder vielleicht eine Schnittwunde. Vielleicht eine Prellung. Vielleicht eine Zerrung. Muskelkater. Vielleicht ein Magengeschwür. Vielleicht Verstopfung. Vielleicht Nierensteine. Vielleicht ein Blinddarm. Vielleicht Gallensteine oder eine Blasenentzündung oder ein Tumor. Vielleicht ist es eine Allergie, vielleicht ist es Krebs. Alles kann Schmerzen im Bauch oder im Unterleib verursachen, aber die Behandlungen wären hoffentlich alle unterschiedlich. Und ebenso mit der Seelsorge. Wie Ärzte der Seele müssen wir herausfinden, was steckt hinter Hanses Problem, damit wir ihm treffen helfen können. Beispielhaft habe ich hier in der nächsten Folien, einige mögliche Faktoren aufgelistet, die hinter Pornografie sich verstecken könnte. Oder anders formuliert jetzt, götzendienerische Wünsche, Gedanken, Wahrnehmungen, die das Problem treiben könnten. Sexuelle Sünde ist besonders tückisch hier, weil wenn der biblische Seelsorger oder der Christ begriffen hat, was ich tue, kommt aus den Begierden, Wenn sexuelle Sünde vorhanden ist, dann denken wir, ich weiß, was die Begierde ist. Das ist die sexuelle Begierde. Aber die Begierden, die diese Früchte verursachen, liegen tiefer als nur sexuelle Begierde. Die Frage ist, was dahinter steht. Was auf der Ebene, wie die Bibel das sagt, der Gesinnung oder des Herzens, der Anbetungsebene, noch tiefer als die Gesinnung. Was sind die götzendienerischen Gedanken, Wahrnehmungen, Wünsche, Denkweisen, Sichtweisen, die das Problem treiben? Es gibt natürlich sehr, sehr viele mögliche Wurzeln. In der Regel werden mehrere zusammenspielen. Aber es illustriert einfach diese sieben, wie wir tief kämpfen müssen. Hier ist Hanses erste Wahrnehmung. Freundschaften und Beziehungen, gute Beziehungen, sollen einfach gut laufen. Hans ist der Überzeugung, dass die Leichtigkeit und Genusssucht der Welt normal und attraktiv ist. Das Leben soll Spaß machen und genossen werden. Was dem im Weg steht, ist allzu ernsthaft und uncool. Beziehungen und Freundschaften sollen einfach, ungezwungen sein. Leicht, natürlich, lässig, easy. Nicht Arbeit. Und so erwartet Hans auch sexuelle Intimität. Sie soll einfach so kommen. Und leicht und Selbstverständlichkeit, wie in den selbstverständlich sein, wie in den Sendungen und Filmen. Das zweite ist eigentlich selbstverständlich, wenn ich das gerade gelesen habe. Meine Frau, Susanne, ist überaus kompliziert. Ich kann sie nicht gewinnen. Hans kann entsprechend mit den Spannungen in seiner Ehe schlecht umgehen. Susanne war vorher so ungezwungen, so natürlich, so anspruchslos. Es funkte, es funktionierte einfach so. Die brodelnde Unzufriedenheit und die unterschwellige Distanz schaffen eine Situation, in der es viel weniger körperliche Intimität gibt. Dritte Wahrnehmung. Ich kann nichts dagegen tun, die ganze Gesellschaft ist so. Hanses Wahrnehmung ist, dass er ein kleiner, schwacher, unbedeutender Mann in einer übermächtig großen, verdorbenen Gesellschaft ist, fühlt sich machtlos. Die Modeerscheinungen zielen darauf, ihn zu reizen. Scheinbar jede Frau wirft sich so förmlich auf ihn. Keine kleidet sich mit Zucht und Anstand, vor allem im Sommer. Und dazu verhält sich praktisch jeder unmoralisch oder freizügig. Jeder hurt mit jedem herum und sein Arbeitsumfeld ist keine Ausnahme. Einige attraktive junge Mitarbeiterinnen mögen ihn und sind lässig oder easy. Er genießt es, mit ihnen zu flirten, Zeit mit ihnen zu verbringen, Mittagessen zusammen und sie scheinbar auch. Weiter ist es bis jetzt nicht gekommen. Aber dies trägt auch zu Hanses Begierden bei. Heute ist das so etwas von normal, sagte er. Nicht nur in alle Medien, sondern live, vor Augen. Wie soll kleiner Ich dagegen standhalten können? Das hat keinen Sinn. Eine vierte Wahrnehmung. Es gefällt Gott natürlich nicht, aber er vergibt und ist gnädig. Hanses Wahrnehmung von Gottes Reaktion auf seine Sünde schwankt gewaltig. Sein Gewissen plagt ihn einerseits, manchmal sehr, aber die Gemeinde, in der er im Moment geht, predigt wenig über Buße oder Gericht. Der Pastor weiß nichts von Hanses Problem, aber seine Predigten ermutigen Hans sehr, sich vergeben zu wissen. Ohne ihn wäre mein Glaube schon längst im Eimer, sagt er. Wenn ich immer wieder absolut verzweifelt bin, holt seine Betonung der Liebe und Gnade mich immer wieder aus dem Sumpf. Ich weiß, dass meine Sünde Gott nicht gefällt. Aber selbst ein begehrender Blick oder Gedanke gefällt ihm auch nicht. Eigentlich ist das, was ich mache, nicht anders. Sieht Gott das dann wirklich anders als die normalen täglichen Kämpfe, die jeder hat? Dass er mich für Pornografie und Selbstbefriedigung strafen würde, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Fünftens. Ich habe schon alles probiert. Was soll's? Warum hilft Gott nicht? Hans ist in diesem Moment relativ hoffnungslos im Blick auf den Kampf um Reinheit. In der Vergangenheit hat es immer wieder Zeiten gegeben, in denen er ernsthaft gekämpft hat. Er hat es mit Zweierschaften probiert, was eine Zeit lang geholfen hat. Es geht aber dem anderen Bruder nicht besser und beide haben eigentlich innerlich aufgegeben. Er hat auch in manchen Zeiten relativ lang gebetet und gefastet sogar und danach ging es auch besser. Aber er ist relativ schnell wiedergefallen. Er hat einige Artikel und Zeugnisse von einer christlichen Website über Pornosucht gelesen. Es hat ihm nicht wirklich weitergebracht. Manchmal ist er gleichgültig, manchmal von Gott enttäuscht. Warum hilft er nicht? Sechstens. Hanses Arbeit fordert ihn ziemlich heraus, vor allem in den letzten 2 Jahren, seitdem er mehr Verantwortung übernommen hat. Er macht ab und zu Überstunden, aber eigentlich will er nicht so hart arbeiten. Am liebsten würde er weniger arbeiten und das Leben mehr genießen. Die Spannungen zu Hause setzen ihn auch zu und dazu kommt, dass ihr Kind jetzt 2-jährig wird und zunehmend Terror macht. Hans fühlt sich oft gestresst und meint, er müsse einen Ausgleich sich gönnen. Und manchmal ist dieser Ausgleich das Internet. Siebtens. Hinter all dem ist diese Wahrnehmung, Gott schuldet mir diesen Segen. Hans ist zwischendurch zornig gegen Gott, weil Gott ihm nicht das Leben gibt, das ein guter Christ haben soll. Ich bin dein Kind, sagt er. Er hat sich ja für Gott entschieden und ist in der Gemeinde relativ treu. Wie er Gott versteht, sollte er ihm daraufhin ein gesegnetes Leben geben. Sieg über seine sexuelle Sünde, eine gesegnete, innige Ehebeziehung, Segen an der Arbeit und mit seinem Kind. So hat Hans es seit seiner Bekehrung immer wieder in Zeugnissen gehört. So behandelt Gott seine Kinder, wenn sie treu sind. Aber bei ihm scheint es nicht zu funktionieren. Irgendwie nicht. Er ist entsprechend nicht nur vom Leben enttäuscht, sondern von Gott enttäuscht. Warum segnet er andere in der Gemeinde mit harmonischen Ehen, gehorsamen Kindern, Sieg über Sünde und ihn nicht? Ja, wenn Gott nicht segnet, dann kann ich ihm auch nicht nachfolgen. Und so ist seine sexuelle Sünde auch ein gegen Gott ausschlagen. Das sind 7 tiefer liegende Faktoren, die Pornografie als kleines Beispiel nähren können. Also hinter dem steht natürlich unser Baum. Diese Faktoren natürlich nähren und treiben eine Unmenge von schlechten Früchten. Auch Dinge, für die Hans wohl nicht Hilfe suchen würde. Diese Probleme, diese 7 Wahrnehmungen sitzen viel, viel tiefer als nur, und ich sage bewusst nur, die Beschäftigung mit Pornografie. Sein Gottesbild zum Beispiel, seine Wahrnehmung seines eigenen Lebens, die Beziehungen. Sie werden seine Bemühungen, ein Leben zu Gottes Ehre zu führen, in vielen Lebensbereichen vereiteln. Wenn er meint zum Beispiel, dass Beziehungen einfach so ring von der Hand gehen müssen und wirklich natürlich und ungezwungen und auf keinen Fall Arbeit bedeuten, ja, wie wird seine Ehe aussehen in 5 Jahren? Ohne Arbeit wird es wohl nicht kommen, dass plötzlich oder langsam ihre Probleme einfach so aufhören und sie wieder miteinander funken und alles wunderbar funktionieren. Diese Wahrnehmungen werden seinen Bemühungen, ein Leben zu Gottes Ehre zu führen, in vielen Lebensbereichen vereiteln. Ehe, Erziehung, Umgang mit Geld, Verwaltung seiner Zeit, Fähigkeit, anderen zu helfen. Alles wird von der unbiblischen Denk- und Sichtweise vergiftet. Seine Beziehung zu Gott wird, so ist das zu erwarten, zunehmend oberflächlich und frustrierend werden. Warum hilft Gott nicht? Bin ich faktisch mir selbst überlassen? Wo ist er? Ihr versteht die Dynamik. Hans hat sehr große, tiefer liegende Probleme, weil er das Leben nicht durch mit einer biblischen Sicht oder durch eine biblische Brille sieht, sondern in vielem nimmt er das Leben wahr durch die Brille der Gesellschaft. Und diese falschen Wahrnehmungen vergiften sein Leben zutiefst. Jetzt kommt ein herausfordernder Gedanke. Darum ist es gut, dass er dieses Problem mit Pornografie hat. Weil dadurch wird er aufmerksam gemacht auf das tiefer liegende Problem. Was er versucht hat in seinem Kampf gegen die Sünde, beziehungsweise sein Umgang mit Versuchungen, ist, er versucht hat zu sagen, Herr, ich möchte diese Wurzel und diese Bäume und diesen Schatz und all diese Sachen im Herzen behalten, aber lass bitte keine Frucht wachsen. Ja, was wäre, wenn die Frucht nicht gewachsen wäre? Wenn Gott ihn morgen von den Pornos freimachen würde? Wenn seine Gebete oder seine Rechenschaftsbeziehung gefruchtet hätten? So wäre ihm im wahrsten Sinne des Wortes nicht geholfen. Es ist Gottes Liebe und Fürsorge und Freundlichkeit, die ihm ein Problem mit der sexuellen Sünde gibt oder die ihm im Problem der sexuellen Sünde lässt. Also nicht, dass Gott verursacht natürlich, dass er gesündigt hat, aber der Herr schenkt ihm in diesem Sinn einen Weckruf. Und es wäre durchaus denkbar, dass wenn Hans seine Pornografie eigentlich rechtfertigen und keine Hilfe suchen würde, dass Gott seine Aufmerksamkeit durch Ehebruch oder etwas Schlimmeres holen müsste oder könnte. Sexuelle Sünde ist zwar sehr zerstörerisch, aber Gottes Absicht mit sexueller Sünde ist eine gute, um uns tiefer zu helfen. Manchmal wird gesagt, Leid ist Gottes Megafon. Ja, sexuelle Sünde ist auch ein Megafon Gottes. Dadurch zeigt er uns, dass etwas im Argen ist, bis wir durch sexuelle Sünde darauf aufmerksam gemacht werden. Und vielleicht trifft das auch für dich zu, selbst wenn die Sünde weit zurückliegt. Wenn dein Gewissen immer noch dir keine Ruhe gibt, trotz mehrmaliger Buße und Gebete, so sollte man sich fragen, Herr, wo liegt das wirkliche Problem? Gibst du mir in meinem Gewissen keine Ruhe, weil darunter ein Problem liegt? Ist eigentlich immer der Fall. Also, vielleicht ist das tiefer liegende Problem, dass ich das Evangelium falsch anwende. Gott hat mir vergeben, aber ich meine, ich müsste seinem Werk etwas hinzufügen. Vielleicht denke ich, ja, ich müsste mir selbst eigentlich auch vergeben. Komische Idee. Habe ich gegen mich selbst gesündigt? Bin ich da derjenige, der mir selbst vergeben müsste? Oder vielleicht denke ich, nein, nur wenn ich selber dafür büße, dann kann Gott vergeben. Dann ist die Gemeinschaft wirklich dann wiederhergestellt. Oder könnte es daran liegen, dass Gott seinen Finger durch diese Unruhe oder durch eine fortwährende sexuelle Sünde auf eine Wurzelsünde legt und ich habe bis jetzt nur die Tat gesehen, nur die Früchte und dass darum mein Gewissen mir keine Ruhe gibt. Ich schneide hier natürlich mit dem Tiefgehen sehr große ganz große Themen des geistlichen Wachstums an. Jede dieser Wurzelsünden in Hans Leben braucht mehr als schnelle Buße. Es braucht ernsthafte Arbeit, das Problem an der Wurzel zu packen. Da liegt aber das Problem an der Wurzel. Und im Umgang mit Versuchungen müssen wir es da anpacken und nicht einfach versuchen, die Früchte zu pflücken. Wenn du im Umgang mit Versuchungen immer wieder den Kampf verlierst, grabe tiefer. Hol dir Hilfe für das, was an die Wurzel liegt. Das ist das eigentliche Problem und es muss darum dort angepackt werden. Buße tun sollen wir nicht in erster Linie tun für die Früchte, sondern für die Wurzel. Wenn Hans wahrnehmen könnte, dass seine Blick, sein Verständnis von Beziehungen der Liebe widerspricht, dann müsste das zu einer viel tieferen Buße führen, als dass er im Netz gegangen ist und dort herumgehurt hätte. Soweit unser erster Ansatz. Tief. Breit. Das Breite behandle ich kürzer, denn der entscheidende Schritt ist die Diagnose oder das Tiefe. Mit breit meine ich, dass wir die Wurzelsünden mit einer Vielzahl von Waffen bekämpfen. Oder es ist ein längeres Wort und darum passt es schlechter auf der Folie, aber das Wort Gnadenmittel ist wirklich das treffende Wort. Wir bekämpfen diese Sünden mit einer Vielzahl von Gnadenmitteln. Hans braucht es, den neuen Menschen anzuziehen. Aber wie kommt es laut Epheser 4 dazu, dass man den neuen Menschen anzieht? Legt den alten Menschen ab. Und da können wir denken, ja, okay. Und dann kommt Paulus und sagt, und legt den neuen Menschen an, zieht den neuen Menschen an. Aber da steht ein Satz dazwischen. Weiß jemand, was dieser Satz ist? Erneuert euch im Geist und Sinn. Versteht ihr die Relevanz? Hans hat eigentlich das ausgeschaltet und gesagt, ich versuche ja, die Pornografie abzuziehen und die Keuschheit anzulegen. Ja, aber Hans, Moment, wo ist die Erneuerung im Geist und Sinn? Die Erneuerung im Geist und Sinn ist in diesen 7 Punkten hier. Da brauchst du die Erneuerung im Geist, im Sinn, in der Denkweise, in der Wahrnehmung, in der Sichtweise, in der Brille, mit der du das Leben anschaust oder durch die du das Leben anschaust. Und darum brauchst du, Hans, nicht bloß ein Software, der dir den Zugang zu Pornosites sperrt, sondern ein besseres Verständnis von Gottes Wesen, von deinem Wesen als Mensch, von diesem Leben als Jüngerschaft, sogar als Jammertal. Wenn du all diese Wahrnehmungen anders bekommst, beziehungsweise dort dich erneuern lässt im Geist und Sinn, so wirst du von deiner Sünde wegkommen können. Nun, welche Waffen oder welche Gnadenmittel könnte Hans brauchen, um sich darin zu schulen? Und hier müssen wir breit denken. Erneuerung, Geist und Sinn, genau. Hier, erstens, Rat, Hilfe, Seelsorge, Rechenschaft, Zusammensein. Er braucht die Hilfe der Gemeinde Christi. Er braucht jemanden, der mit ihm kämpft, der mit ihm die andere Mittel anwendet. Er braucht jemanden, der mit ihm redet, der ihn ermutigt, der seinen Blick stärkt. Er braucht jemanden, wenn er Perspektive verliert, der ihn auf den richtigen Weg bringt. Wenn er anfängt zu meinen, ja, Gott sieht das nicht so ernst, dass er sagt, Hans, vergiss nicht, wer Gott ist. Vergiss nicht die Geschichte von Hananias und Sapphira. Das haben wir letzte Woche genau gelesen. Gott nimmt Sünde sehr ernst. Wir dürfen nicht denken, du in deinen Kämpfen, ich in meinen Kämpfen, dass das einfach so eine oberflächliche Sache ist und er ist gnädig und sowieso, das spielt keine Rolle. Er braucht Leute, die ihm das ständig helfen. Zweitens, er braucht ein breites Bibellesen im Blick auf seinen 7 Problemen. Wie würde es ihm zum Beispiel helfen, längere Abschnitte der Bibel zu lesen und aufzuschreiben, wie geht Gott mit der Sünde seines Volkes um? Dann hätte er nicht nur ein Beispiel mit Hananias und Sapphira, sondern vielleicht eben von der babylonischen Gefangenschaft, vielleicht mit Israel in der Wüste, eine ganze Generation nicht ins verheißene Land gehen dürfen. Wie geht Gott mit der Sünde seines Volkes um? Und du wirst in der Bibel natürlich eine wunderbare Spannung haben zwischen Gnade, die uns nicht zulässt, dass wir hoffnungslos werden, und Ernsthaftigkeit, die nicht zulässt, dass wir gleichgültig werden. Oder wie würde es ihm helfen, zu schreiben, welche Art Beziehungen Gottes Volk untereinander hatten. Schreib mal die Beziehungen auf, Hans, wenn du die Bibel liest. Wie war es da zwischen Jakob und Esau? Wie war es zwischen Jakob und seinen Frauen? Wie war es zwischen den Kindern, den 12 Stämmesvätern? Waren das lässige, easy Beziehungen oder hat die Sünde sie zur Arbeit gemacht? Und langsam wird eben von der Fernsehrealität wegkommen in die wirkliche Welt. Gezieltes Auswendiglernen von Bibelstellen, die eben diese Schlüsselbegriffe oder diese Schlüsselwahrheiten verkündigen, die gegen diese Wurzelwahrnehmungen kämpfen und Hans die Wahrheit lehren. Welche Verse kristallisieren die biblische Lehre, die Hans braucht? Zum Beispiel mit der ganzen Wahrnehmung von Beziehungen. Vielleicht Verse über die Liebe. Was steckt dahinter, dass Hans denkt, ja, Beziehungen müssen einfach dann unproblematisch sein. Ja, man braucht nicht die Liebe zu geben, sie geschieht einfach. Ja, wie viele Verse gibt es in der Bibel, wo Gott lehrt, dass die Liebe mit Opfer verbunden ist, dass die Liebe etwas kostet. Man könnte Verse über die Liebe Jesu zum Beispiel lernen. Gezielt auswendig lernen von Bibelstellen, die gegen diese Wurzelwahrnehmungen kämpfen. Welche bekämpfen seine falsche Wahrnehmung am treffendsten? Viertens, Bücher. Und zwar nicht Bücher unbedingt nur über Sünde, über sexuelle Sünde. Es ist gut, ein Buch zu lesen über sexuelle Reinheit, kein Problem. Aber Hanses Problem liegt tiefer. Bücher über Gottes Gerechtigkeit, Bücher über Beziehungen, Bücher über dieses Leben, Bücher über Sünde. Wo sind passende Lebenszeugnisse? Und als Ratgeber, als Bruder, als Vater, als Mutter, da denkst du mit, wie kann ich helfen? Was wirklich braucht mein Sohn oder meine Tochter? Was hilft ihm am besten, von dieser falschen Wahrnehmung wegzukommen? Biografien, Missionarsgeschichten, Sachbücher, Predigten. Was erneuert sein Denken? Ja, wenn wir beim Predigten sind, Predigten, schauen, lesen, hören. Und da müssen wir natürlich dann wieder mitdenken. Welche Predigten von welchen Predigern werden seine Götzen am effektivsten bekämpfen? Wer wird ihm helfen, biblisch in eine dieser Wurzelprobleme zu denken? Wie wird ihm helfen, das Wort Gottes zu verstehen? Wir sagen in dem Sinne nicht nur, Hans, höre Predigten, das hilft dir, sondern wir untersuchen mit ihm eine Wahrnehmung, ja, diese ganze Wahrnehmung von Beziehungen. Ich weiß, woher ich das habe. Ich habe es von diesen Komödien im Netz oder im Fernseher. Das läuft immer so. Die arbeiten nie an ihrer Beziehung. Ja, wenn es schwierig wird, dann wechseln sie die Beziehung. Okay, Hans, jetzt untersuchen wir das. Wo sind Predigten über die Liebe? Wo sind Predigten über Beziehungen? Wer geht auf Ehedynamik zum Beispiel ein? Wer geht auf Erziehung ein? Wir untersuchen mit ihm diese Wahrnehmung, die Pornografie treibt. Und dann helfen wir ihm, diese gezielt zu bekämpfen. Welche Konferenzvorträge, welche Artikel werden genau die Erneuerung im Geist, im Sinn, die er für die Bekämpfung der sexuellen Sünde braucht, fördern? Hörbücher. Ich habe einen ganzen Koffer Hörbücher mitgenommen. Warum? Weil wir eine Gesellschaft sind mit wahnsinnig Vorteile im Blick auf Hörbücher. In den letzten Wochen bei uns im Garten, wir haben einen riesigen Apfelbaum und der trägt extrem reichlich und wir haben keinen Ort, wo wir die Äpfel lagern können. Aber wir haben so eine Gartenscheune und ich baue über die letzten Wochen Gestelle, wo man die Äpfel dann lagern könnte. Ja, was mache ich in dieser Zeit? Ich habe ein Hörbuch von John Piper im Hosensack und ich höre wieder und höre wieder und höre wieder. Warum? Ja, ich bin sowieso da am Arbeiten. Hans soll auch seinen Geist mit biblischen Büchern füttern, wenn er im Auto ist, wenn er zur Arbeit fährt. Und das ist wieder gezielt. Nicht nur, ja, Hans, höre irgendwelche Predigten oder Bücher. Nein, Hans, höre diese Predigten oder Bücher, schreib, wenn du in der Arbeit ankommst oder wenn du zu Hause ankommst, einfach kurz zwei Sätze, was hast du in der letzten halben Stunde gelernt? Was hast du über Gottes Umgang mit Sünde gelernt? Vielleicht gezielter. Oder schreibe, was der Autor dir über Liebe in deinen Beziehungen beigebracht oder unterstrichen hat. Wenn wir beim Hören sind, dann natürlich muss die christliche Musik auch her. Welche Lieder unterstreichen das, was Hans lernen muss? Vielleicht ältere Lieder, vielleicht Kirchenlieder, vielleicht eine Mischung aus Neue und Alte, vielleicht eine Mischung aus Englische und Deutsche. Welche können Hans helfen? Welche sollte er hören, wenn er das Geschirr spült, wenn er im Haus arbeitet, wenn er den Rasen mäht? Und eigentlich gefällt es mir nicht, dass ich das hier als 8. Punkt habe. Das müsste der 1. Punkt sein. Also das ist nicht unbedingt so von abnehmender Wichtigkeit. Gemeindeaktivitäten. Welche Aktivitäten seiner Gemeinde werden ihm am besten helfen? Gibt es eine Bibelstunde? Besucht er sie? Gibt es einen Kreis, der Bücher zusammenliest und diskutiert? Ja, vielleicht kann Hans so etwas starten. Kennt er Brüder oder Schwestern in der Gemeinde, die auch gerne lesen? Vielleicht könnte er sagen, komm, wir kaufen dieses Buch und wir lesen drei Kapitel und dann treffen wir uns Samstagmorgen, bevor einfach wir die Samstagarbeit Ausflüge aus Familie oder so machen. Wir treffen uns von 9 bis 10 oder von 8:30 bis 10 und wir diskutieren das, was wir gelesen haben. Oder besucht Hans regelmäßig das Abendmahl. Das ist eine sehr gute Erinnerung an das Ausmaß unserer Sünde und die wunderbare Gnade Gottes. Gibt es passende Konferenzen, die er besuchen könnte? Versteht ihr? Sünde ist nicht eine Tat. Sünde ist eher eine Denkweise, eine Sichtweise, eine Wahrnehmung, die dann in Tat sich ausdrückt. Und Gott hat uns eine Vielzahl an Gnadenmitteln gegeben, sie zu bekämpfen. Alle Gnadenmittel zielen in die gleiche Richtung. Sie führen uns zum Kreuz. Und das ist unser letzter Punkt, der Schlusspunkt. Schritt für Schritt. Diese Kämpfe, die Hans hat, die sind tägliche Einladungen zum Evangelium. Jeder Schritt in seinem Leben, vor oder rückwärts, ist eine Einladung, erneut zum Kreuz zu gehen und das Evangelium anzuwenden. Das, was er liest, die breite Schritte, die Anwendung von Gnadenmitteln, das darf nicht als einfach eine eigene Anstrengung missverstanden werden. Es geht um innere Erneuerung, die aus der Kreuzesbotschaft kommt. Es geht um Buße und Glauben. Es geht um Umkehr, um Vergebung. All diese Schritte mit den Büchern und Predigten und Musik und Rat und Gemeindetreffen, die sind Gelegenheiten umzukehren. Gott noch einmal, noch tiefer um Vergebung zu bitten. Vielleicht hört Hans ein Buch über Ehebeziehung, also geistliche Ehemann zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Buch für die Arbeit, die ein geistlicher Ehemann tut. Wenn man ein solches Buch liest, vielleicht kommt er nach Hause und sagt, boah, Mann, was ich alles für Verantwortung habe, die ich ja gar nicht wahrgenommen habe. Das ist eine Einladung. Ja, genau, Hans. Jetzt gehen wir zum Kreuz mit dieser Erkenntnis. Herr, vergib mir, was habe ich da gedacht, dass das Leben einfach laufen müsste? Ja, das würde dann mir keine Liebe kosten. Ja, hat Jesus so gemacht? Was ist das für Unsinn, dass ich denke? Vergib mir, Herr, reinige mich, bring mich weg von dieser falschen Denkweise. All diese Schritte sind Gelegenheiten umzukehren, Gott noch einmal, noch tiefer um Vergebung zu bitten und seine Wahrheit noch einmal zu umarmen, tiefer. Ich bejahe das, Herr. Also die Grunddynamik der Veränderung ist und bleibt das Kreuz. Nicht bloß auf der Oberfläche, dass wir sagen, ach, vergib mir wieder, dass ich im Netz war, vergib mich wieder, dass ich diese nackte Frauen angeschaut habe, vergib mir wieder, dass ich mich wieder befriedigt habe, sondern die Vergebung und Veränderung auf der Herzensebene, auf der Gesinnungsebene, die Frucht dann produziert, in unserem Gesinnung und in unserem Geist. Und drum, ob die Sünde weit zurückliegt oder nicht, dieser Kreuzesweg ist der Weg der Wiederherstellung. Also ich habe das jetzt mit Hans so ziemlich auf die Männer zugeschnitten. Und da brauche ich dann Ergänzung. Meine Frau kommt und versucht das dann auf die Frauen umzumünzen. Die Dynamik ist natürlich gleich, ob wir von einem Mann oder von einer Frau reden. Aber die Muster sind unterschiedlich.